ARD.
Gleichzeitig ist die Musik mein ganzes Leben lang immer an meiner Seite gewesen, ohne dass sie so das Mittel zum Zweck war, sondern die Musik war immer mein bester Freund.
Hi, ich bin Ray und das ist die Songs You Picked For Me. Meine neue Podcast-Show, in der wir zusammen lachen, musizieren, Musik hören und vielleicht auch die ein oder die andere Träne verdrücken. Okay, es geht halt so. Ich habe ein paar der bekanntesten Musiker Deutschlands zu mir in den Podcast eingeladen. In jeder Folge singe ich mit einem von ihnen dessen Lieblingssongs im Duett. Außerdem hören wir zusammen in die Lieder, die mir vorher in meinem speziellen Fragenbogen beantwortet haben und sprechen darüber, welchen besonderen Platz die Songs in ihren Herzen haben. Ich freue mich, wenn ihr uns auf diesen Trip down Memory Lane begleitet, also online abhängen sozusagen. Schön, dass ihr zuhört und bei meiner Show dabei seid.
Die Ray Gavi Show. The Songs You Picked For Me. Hier hört ihr den Podcast ohne Musik. Die Live-Songs gibt es exklusiv nur in der ARD Audiothek.
Ich freue mich sehr jetzt hier bei meinem Podcast. Richtig, ihr habt es richtig gehört, mein Podcast und mein Gast. Ich lese ein bisschen ab, was über dich, um einfach, dass die Gäste überzeugt sind von meinem Deutsch, dass sie nicht denken sofort, oh mein Gott, ich verstehe ihn nicht. Also, heute sitzt einer der erfolgreichsten Deutsch-Pop-Artists neben mir. Seit knapp ein Jahrzehnt. Ich schreibe das übrigens nicht, das kommt
von ihm. Ist das Lautsprache, die da steht?
Nee, das ist halt Wikipedia für Irlander. Seit knapp einem Jahrzehnt stürmt er die Charts. Herz über Kopf brachte ihm nicht nur ein Bambi und ein 1Live-Krone als besten Newcomer ein, sondern auch Nominierungen für den Echo. Du hast dreimal gewonnen, Daniel, ne? Und den MTV Europe Music Award. Mehrfach Gold und Platinum ausgezeichnet. Er spielt gefüllte Hallen, kann alle Instrumente spielen und ist ein geiler Typ. Also,
das steht so auf Wikipedia.
Nee, das ist, da muss eine neue Wikipedia geben. So meine Pedia. Ja. Meine Pedia. Laut mir. Und ich meine, okay, in Großen und Ganzen heißt es halt, wie so, der Typ ist auf jeden Fall sehr lang, sehr erfolgreich. Und ich kann mich an den Jahren, wo die Echo gewonnen hat, ich habe eine Echo bekommen in meinem musicalischen Career und das war Best Marketing. Weißt du, wenn du einen Preis, Music Prize bekommst von Best Marketing, weißt du, was du denkst? What the? Und du hast dann auf einmal drei bekommen. Und das, ich glaube, das war für die ganze Musikindustrie so eine richtige Glocke. So, Joris ist hier. Und
ich wurde mal auf einem Konzert angekündigt, jetzt kommt ein Mann, der hat mehr Echos als Eier. Weißt du, wer das gesagt hat?
Das klingt wie Sido.
Das warst du.
Ehrlich?
Ja.
Ja, ich, ehrlich?
Ja.
Das finde ich geil.
Dieser Mann hat mehr Echos als Eier.
Aber ich denke, das stimmt auch, also grundsätzlich.
Ich hoffe auch, ja.
Also die Wahrheit ist immer das beste Weg. Aber ich meine, du hast irgendwie so richtig so mit massivem Bang angefangen. Ich freue mich, dass du da bist. Wir freuen uns, dass du
da bist. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Und du weißt, ich bin halt so ein Riesenfan von mir. Daraus habe ich keine Geheimnis gemacht halt irgendwie so. Wir kennen uns schon sehr lang. Wir haben uns ein bisschen über den Jahren ein bisschen aus den Augen verloren halt.
Ja, aber ich halte stetig Kontakt mit dir, weil ich immer wieder in deinen Proberaum rein möchte.
Das stimmt.
Das
wir, also
ich hören wir uns
in normaler Sprache würde ich sagen halt, wir teilen ein Proberaum.
Ja, aber das wäre schön, wenn wir es so sagen könnten. Ich finde das lieb, dass wir es öffentlich so nennen, aber die Wahrheit ist eigentlich, dass ich deinen Proberaum mit dir teile.
Und das war ein Anruf mit, hey Ray, pass mal auf, wir suchen halt einen Proberaum in Mannheim, kannst du uns helfen? Und mein Proberaum ist
Back in the Days.
Mhm. Und das war 2017 oder 18 oder so. Und dann habe ich gesagt, ja klar, habe ich dir jetzt für 2 Wochen gegeben. Und dann, du bist immer noch da.
Ja, ich bin da eingezogen mittlerweile, glaube ich.
Aber die lieben dich da. Und ich meine, das finde ich halt, wenn du hast auch ein coole Posse. Irgendwie so, dein ganzen Band und deine ganze Umfeld, das ist wirklich so eine bewegende WG.
Das stimmt, ja. Also ich bin da wirklich auch sehr dankbar drum. Es war jetzt in diesen 9 Jahren so, dass natürlich hier und da mal Leute aus dem Team weggegangen sind und neue Wege gegangen sind, aber die allermeisten sind irgendwie wiedergekommen. Und ich glaube, das ist etwas, was mir immer wieder zeigt, dass wir, glaube ich, da ein schönes Umfeld haben und die Leute Bock drauf haben. Und das ist auch gut so, du kennst das auch, man muss sich zwischendurch neu erfinden. Die Bandjungs sind ja immer mit dabei und haben zum Teil echt auch hohen Verzicht auf ihrer Seite. Weil meinetwegen, wenn der Bruder heiratet und da kommt aber das große Hurricane Festival rein, so, dann steht der Hurricane Festival an und man versucht alles möglich zu machen.
Ich habe meinen Schwester's Hochzeit genau deswegen nicht verpasst.
Siehst du. Und das ist natürlich in unserer Branche irgendwie manchmal auch ganz schön bittere Pille, die man dann schluckt.
Weißt du, was sie mir gesagt haben? Ich habe gesagt, zu der Band damals, Raymond, habe ich gesagt, it's for Southside. Mhm. Und wir waren so, durch einen Wettbewerb haben wir gewonnen, aber dürfen nicht auftreten als Gewinner, weil wir einen Plattenvertrag bekommen hatten inzwischen.
Ah, das war so ein Indie-Ding.
Genau. Und dann haben wir gesagt, komm, spiel mal, sowieso. Und es war der gleiche Tag wie der Hochzeit von meiner Schwester Idel. Und dann habe ich die Band gesagt, hey, meine Schwester heiratet an dem Tag. Und dann haben die mit allen Ernst haben die gesagt, aber du hast noch 6 Schwester. Und ich war so, das kann ich meiner Schwester nicht sagen. Aber tatsächlich, wir haben es gespielt. Und ich finde, es war auch richtig, weil es war eine riesen Chance für uns als Band. Mhm. Und wenn die Chance kommen, dann kannst du den nicht gehen lassen, halt. Wieso, ich musste nehmen.
Voll, das gehört auch mit dazu und ist auch gut so. Aber ja, ich glaube, es ist manchmal einfach, das gehört mit dazu und dann hast du trotzdem natürlich die Jungs, die irgendwann sagen, ey, ich muss mal jetzt meinen eigenen Weg gehen können, ohne dass der Sommer immer direkt voll ist und nicht mitentscheiden kann. Und genau, deswegen aber trotzdem coole Jungs und sie sind jetzt gerade bei dem letzten Platte jetzt wieder, die wir gerade aufnehmen im Studio, eigentlich tagtäglich mit dabei und wir spielen wieder live als Band on Tape ein.
Das war wichtig für dich, diese Platte, voll. Ne? Du hast gesagt, halt irgendwie so, weg mit Technik, ich will einfach Musik machen.
Ich habe so bei jedem Album irgendwas anders gemacht. Hm. Beim allerersten Album, wo Herz über Kopf mit drauf war und wo alles, wie du gerade so schön vorgelesen hast, ja eigentlich stattgefunden hat, hatte ich so mein WG-Zimmer in Mannheim und habe da alles geschrieben und dann mit der Band zusammen im Studio, wo wir jetzt auch wieder sind, in Berlin-Weißensee, so ein ganz schönes kleines Studio bei Mick Schröder, haben wir das damals aufgenommen. Und die zweite Platte war eine reine Emanzipation davon. Hm. Also irgendwie bloß nicht poppig, sondern es muss rockig sein, es muss irgendwie analoger Sound sein. Ja. Hey Ray, ich habe eine Gitarre für Du, das war damals die Single, aufgenommen bei mir in der Küche in Berlin mit einem Camper, so digitale Gitarre.
Yeah.
Und wir haben dann wirklich 2 Tage in einem Studio in Fulda gesessen und haben Vintage-Amps versucht, so klingen zu lassen, damit wir nur diesen Stempel analog drauf haben. Aber es klang nicht anders.
Das
war echt ein totaler Krampf, gleichzeitig eine total tolle Erfahrung. Das war Album 2, der analoge Weg. Album 3, Willkommen, Goodbye, war davon Emanzipation, nämlich einfach mit dem Handy zum Teil Sachen aufnehmen und alles darf so sein, wie es ist. Und dann kam Corona und ich habe als einer der wenigen sehr viele Shows gespielt und diese Strandkorb-Open-Dinger gespielt und so.
I was there.
Ja, du warst das. Und danach, ey, wirklich, du kennst es noch, 10 Meter hohe Bühnen, man guckt ins Nichts, nichts kommt zurück, gefühlt. Mm. Ich fand das natürlich toll für die Crew und für die Band und für die Industrie, dass wir irgendwie weiter spielen durften und auch für die Leute, dass sie irgendwie ja trotzdem noch was erleben konnten. Aber ich musste danach echt mal, ich habe danach eine Pause gebraucht. So.
Seelisch war das schon irgendwie so sehr räubend. Also du hast das Gefühl gehabt, irgendwie so, oh, das nimmt nur, das gibt nichts. Mhm. Und gleichzeitig hast du gemerkt, aber das Publikum haben so viel davon genommen, um einfach nur in die Freiheit zu sein und kurz und dann irgendjemand 3 Meter weiter weg zu sehen, die Augen Spaß hat. Mhm. It was crazy, aber für mich war es ein bisschen so wie Kneipen zu spielen. Weißt du, wenn du 30 Mann in der Kneipe hast, die sich nicht alle kennen und deine Aufgabe als der Musiker, der dieses Geld braucht, um die Miete zu bezahlen, diese 30 Leute zusammenzubringen, um einfach, dass der Inhaber der Kneipe sagt halt, oh, das ist gut, dann nehmen wir nächste Woche auch. Um einfach, dass die Miete sicher war. Ich meine, das war die Aufgabe. And it was so crazy.
Aber in der Kneipe ist ja im Idealfall, kommen alle zusammen und dann, wenn du deinen Job gut gemacht hast, liegen sich alle in den Arm und ein paar Leute gehen zusammen nach Hause. Ne? Und das war da einfach nicht gegeben. So, ich weiß voll, was du meinst. Natürlich war das wichtig und war es auch für die Leute was da, aber das ist nicht das, warum wir Musik machen. Das ist nicht das, wofür das erfunden wurde. Weißt du, Musik wurde erfunden von sehr weisen Menschen, damit sie Menschen zusammenbringt.
Aber manchmal hast du auch mehr Aufgabe als tatsächlich diese Genuss. Also mein, es ist so diese Spruch, die ich im Moment sehr viel mittrage, ist halt, das Leben ist schön, aber manchmal schwer. Habe ich das Gefühl damals, natürlich war die ganze Welt schwer, aber als Musiker war das umso mehr schwer in der Form, dass du nicht arbeiten konntest erstmal. Das war halt dann weg. Aber ich fand diejenigen, die wirklich mitgehalten haben und gesagt, I'm going to do this. Und wussten halt irgendwie so, wir haben Online-Shows gemacht, wie wichtig das war für diejenigen zu Hause, das Gefühl zu haben, ich bin nicht allein in meinem Raum jetzt gerade. Mhm. Und da habe ich das mehr als einen Auftrag irgendwie so gesehen. Und manchmal hat man nichts verdient, manchmal hat man ein bisschen was verdient, aber grundsätzlich war das Crew irgendwie so unterwegs zu bringen. Aber ich habe die Verantwortung gespürt und wir haben auch das beste Leben, die man haben kann. Wir dürften halt das machen, was wir lieben. Und dann manchmal musst du halt zurückgeben, finde ich. Voll. Und ich finde irgendwie so als Musiker, wir haben mehrere Shows miteinander gespielt. Und wenn ich dich anschaue und dann sehe halt, wie du aus dem Herzen sprichst, also so sehr, so deine absolute Gedanken und sehr offen sprichst, ist dir wichtig, halt vor das Publikum dem auf dein Niveau zu bringen, gedanklich halt, dass die bei dir sind komplett?
Gedanklich können die nicht auf mein Niveau kommen.
Oder wollen nicht.
ja, ich glaube, das macht es ja aus, dass ich, weil da steht Joris drauf. Ich glaube, genau deswegen brauchte ich dann auch eine Pause, so, weil ich glaube, du hast schon recht, wir haben eine Verantwortung und ich glaube auch, ich bin auch jemand, der sich auf die Bühne stellt, auch für eine öffentliche Verantwortung, für Demokratie, für Freiheit, für Menschenrechte.
Ja.
Und das auch laut ausspricht. Und trotzdem gleichzeitig ist die Musik mein ganzes Leben lang immer an meiner Seite gewesen, ohne dass sie so das Mittel zum Zweck war. Sondern die Musik war immer mein bester Freund. Und ich glaube, das hat mir da gefehlt. Weil du guckst in die Scheinwerfer, du siehst nichts, du hörst nichts. Das ist wie in so ein Vakuum rein zu spielen in diesen Corona-Konzerten.
Aber wenn du spielst auch, habe ich das Gefühl, manchmal hast du irgendwie die Gitarre oder das Klavier, als würdest du es umarmen, als dein bester Kumpel halt.
Ja, und vor allen Dingen manchmal, wenn ich dann die weg sind, dann weiß ich gar nicht so richtig, was mit mir anzufangen. Ja.
Aber das ist auch gut zu wissen, dass es irgendwie so ein großer Teil von dir ist, dass man nicht loslässt halt. Irgendwie so, weil du kennst halt die Musiker, die manchmal denken halt, oh, ist das wirklich das, was ich machen sollte? Und bei dir ist es so offensichtlich. Also, und ich finde immer so beeindruckend, wie emotional, dass du so, also tausende Menschen vor dir und du bist wirklich bei dir. Also, das ist schwierig für mich, weil ich bin sehr auf das Publikum fokussiert und dann gucke ich dich an und denke halt, nee, der ist absolut bei sich halt irgendwie so und du strahlst ihn aus dann irgendwie so. Und ich
das machst du aber genauso, mein Lieber. Also ich durfte damals, als bei mir losging, durfte ich ja bei dir mal Support spielen. Ja. Damals kennengelernt in Heilbronn, glaube ich.
Ja.
Ich weiß noch, dass das die ersten Shows, die ich da von dir gesehen habe, nur gedacht, wie klar, ich meine, wir kennen uns und du kennst mich auch hinter dem ganzen Kram hier und wir kennen auch viele andere Leute. Und natürlich sind das alles echte Menschen, die auch nicht nur das sind, was sie auf der Bühne sind, wenn die Scheinwerfer an sind. So, völlig klar. Aber du bist ja auch jemand, der sich auf die Bühne stellt und zumindest suggeriert, dass in dem Moment das alles vergessen ist und du den Leuten eine gute Zeit gibst und Vollgas da bist. So. Und ich glaube, das ist das, was so dieser Moment ist, wenn man auf die Bühne geht und diesen Schalter umlegt. So. Und ey, ganz ehrlich, ich habe manchmal Sachen da, wo ich irgendwie letztes Jahr, weiß ich noch, das war so ein Festival, wo wirklich, ich weiß nicht, da war Gott und die Welt gefühlt. Deswegen dachte ich, du wärst auch mittags. Da haben wir dann auf einmal nachmittags gespielt. Und vor uns und nach uns waren echt große Acts und es war völlig crazy, wie viele man da am Stück irgendwie gereiht hat. Und da stand ich echt auf der Bühne und danach fing das so an, dass ich irgendwie ein ganz komisches Gefühl hatte. Und ich überhaupt nicht mit mir eins war, sondern ich irgendwie nicht eine Panikattacke bekommen habe, aber so ein Ding hatte von, ich muss hier weg irgendwie, das ist nicht meine Welt. So. Und das war ganz komisch für mich, so diese Erfahrung zu merken, es ist nicht so, dass ich immer sicher bin in dem, was ich tue.
Okay.
Weil dieses Musikmachen auf der Bühne war eigentlich immer easy. So. Das war immer der Fun-Part.
Yeah.
Und du weißt genau, wie viel Zeit wir unseres, jetzt sitzen wir gerade hier, weißt du, ich habe den ganzen Tag gelabert heute. Ich habe Social Media Meeting gehabt, ich habe mein Management Meeting gehabt, so, und du kennst es.
Ja.
Wann sind wir auf der Bühne? So selten im Verhältnis zu dem, was man sonst macht.
Ja, Michael Stipe vom REM hat einmal gesagt, 24 Stunden, um eine Stunde zu spielen.
Mhm. Und ich meine, das ist ja auf Tour noch schlimmer.
Noch schlimmer. Aber ich versuche immer wegzugehen von das, was so der schwere Teil ist, weil ich liebe natürlich halt, denn diese Momente auf die Bühne, denn verlasse ich den anderen Last, weil das ist die Freiheit. Mhm.
Und wenn das aber weg ist, das war bei mir an dem Konzert so, und das hat mir irgendwie gezeigt, ey, du musst mal nachdenken, was du willst. So, nicht jetzt einfach weitermachen und so, sondern irgendwas ist da im mir natürlich, kommt ja aus mir, dass ich das anders machen muss. So.
Ich finde, manchmal ist man schon in einer Position, wo man extrem viel Arbeit in irgendwas reinsteckt, entweder ein Album oder Single oder wie auch immer. Und dann, du bringst halt raus und dann dieses Gefühl vom Leere, weil erstmal ist die Arbeit von dir weg. Mhm. Und wir leben in einer Zeit, wo du hast überhaupt keine Ahnung, ob es angekommen ist. Natürlich, das ist halt so wirklich, ich meine, das sind so viele verschiedene Plattformen, wo man präsent sein muss, um einfach zu sagen, hallo, ich habe einen Atem gemacht.
Und das interessiert niemanden mehr. Also nicht niemanden, aber das, ich glaube, das ist wirklich auch, hat sich so geändert in der Zeit. Ich meine, du bist noch mal länger mit dabei. Ich bin seit 9 Jahren mit dabei. Wir haben über 200.000 CDs verkauft vom ersten Album. Ja, so, Leute, ich habe nicht mal mehr einen CD-Player, so, weißt du? Also, und ich glaube wirklich, es gibt immer wieder ganz fantastische Musik, die ich auch entdecke und wo ich total Bock habe, mir die Platte zu kaufen. Aber im Verhältnis zu früher, wo ich durch die Plattenläden gegangen bin und mir irgendwie die, weißt du, das ist nicht
mehr. Aber das ist mir noch da. Also wieder sage ich halt irgendwie so, um das positiv anzuschauen, denke ich halt immer, was Neues kommt, denke ich, okay, ich versuche halt das Gute daran zu finden und das dann festzuhalten. Was ich gelernt habe zum Beispiel durch die Pandemie oder durch diese Zeit, wo Musik so unterbewertet wurde in meinen Augen und Musiker auch, ist mir irgendwann gedacht, vielleicht stecken wir nicht genug Wert da rein. Vielleicht halten wir das nicht so für wertvoll, dass wenn es ankommt bei jemand anderen, dann merken die das auch nicht. Und dann habe ich bei diesem, meine neue Album, so viel da reingesteckt, dass wo ich wirklich explodierte, nach das in der Welt rausging, ich war so entlastet halt. Wieso? Weil es war everything für mich. Und jetzt kommt es genauso an. Mhm. Aber ich finde, und das schätze ich bei dir auch, du steckst halt so viel Wert in dein Music, du gibst es so viel Wert, dass wenn es ankommt, dann ist es wertvoll.
Absolut, was auf jeden Fall.
I mean, das, like deine neue Single, Bye Bye Love, also wo ich sagen würde halt, this is songwriting. Weißt du, man, das ist halt irgendwie so das einfachste Art vom Songwriting mit der größte Gefühl. Mhm. Und ich meine, das ist ein Song auch, wo man sagen würde halt, okay, wir trennen uns und irgendwie habe ich ein gutes Gefühl, obwohl ich ein schlechtes Gefühl haben muss, aber ich erkenne, dass uns zu trennen ist besser als zusammen zu bleiben. Wir müssen akzeptieren, dass wir nicht den Uhr zurückdrehen können. Und ich meine, ist das eine eigene Erfahrung oder wo kommt das her?
Ja, bei meinem Herz ist auf jeden Fall genau das. Nicht top aktuell, sondern reflektiert.
Ja, ja, ja.
Und
Gott
genau,
sei Dank.
Ja, Gott sei Dank. Und das ist ehrlich gesagt eigentlich für mich, mein ganzes Leben besteht irgendwie mit Trennung, weil ich bin Trennungskind von früher.
Okay.
Und ich glaube, ich bin immer total schlecht da drin, Dinge zu beenden und zu sagen, ey, ich lass jetzt los und das war's. Mhm. Das heißt, ich bleib zu oft auch zu lang noch in Situationen drinnen. So.
Ja.
Und da war es eben so, dass es gibt nicht dieses Schwarz-Weiß. Manchmal warte ich auf dieses Schwarz-Weiß. Darauf, dass mir irgendjemand sagt, siehst du zu 100%, das ist der richtige Weg, das ist die richtige Entscheidung.
Ja, ja.
Ey, ganz ehrlich, ich bin jetzt 34 und ich muss sagen, es gibt so viele Dinge in meinem Leben, wo ich immer sage, 51% das, 49% das. Hm. Und das war da auch der Fall in meiner Beziehung. Wir waren 8 Jahre lang zusammen.
Wow.
Und wir haben uns super gut verstanden.
Aber ich würde so gerne jetzt, weil es ist dein Hero-Song, ne? Und ich finde halt irgendwie so, dass für mich, als ich das bekam, ich so gut, und dann habe ich mir mit das Lied beschäftigt, auch um einfach zu sehen, okay, wo ist der Hero-Moment in das? Und ich finde tatsächlich, in einer Beziehung ehrlich genug miteinander zu sein, zu sagen halt, es ist vorbei, ist das größte Glück manchmal. Weil wie viele Absolut. Beziehungen kennen wir, die zusammenbleiben? Und ich rede nicht von Familie mit Kindern, jeder hat so seine Perspektiv dazu oder ihre Perspektiv. Ich finde nur, wenn ein junges Paar merken, wir bleiben nur zusammen, um zusammen zu sein, dann please. Denn weil ich so eine ähnliche Beziehung hatte als Junge halt irgendwie so, wo es war, du sollst woanders hingehen, um mehr Liebe zu finden, als du bei mir findest.
Aber ich finde sogar noch einen Schritt weiter. Wenn du überlegst, dieses bisschen mehr dies als das, dann heißt das, dass das andere auch nicht falsch sein muss.
Ja, 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 ja.
So das zu akzeptieren, dass es im Leben immer unendlich viele Wege gibt und dass jede Entscheidung, ist irgendwie so ein Spruch, aber es ist ja so, jede Entscheidung, die du triffst, ist der Tod von 100 Optionen.
Mhm. So. Das schreibe ich auf.
Ich weiß nicht, ob das
erstmal
ist, aber das ist wirklich, das, ich fand das
super.
Ja, voll. Ja. Und ich glaube, das zu erkennen, ist eigentlich total gut, weil ich irgendwie mein ganzes Leben lang so groß geworden bin, dass es nur richtig oder falsch gibt. So. Die Wahrheit ist, in allem in der Welt, es gibt kein richtig oder falsch. Oder ganz, ganz selten. In einer Mathematikaufgabe vielleicht. Ansonsten sehr selten.
Aber ich finde es ein super, super Weg, jetzt den Hero-Song zu spielen, wir beiden. Und jetzt kündigt es jetzt offiziell und professionell an. Das ist jetzt Bye Bye Love geschrieben und präsentiert und gesungen.
Was mit Ray damit meint mit professionell ist Bye Bye Mein Herz.
Shit, sorry. Sorry.
Lassen wir drinnen bitte.
Nein.
Doch.
Das ist total recht. Ich hab Bye Bye Love gesagt, Entschuldigung. Also, jetzt habe ich den Hero-Song angekündigt, Bye Bye Mein Herz. Und wir singen das jetzt zusammen. Und ich freue mich, weil wir singen auf Deutsch. Das ist.
Da freue ich mich besonders.
Aber jetzt den Hero-Song, Joris Regavi, Bye Bye Mein Herz. Hero-Song, Duett Unplugged, One.
Hier geht es direkt weiter im Gespräch. Die Live-Songs hört ihr an dieser Stelle exklusiv in der ARD-Audiothek.
Ich liebe mit dir zu singen, weil du kannst immer alles machen. Du bist Klavier, Schlagzeug, Ukulele, Gitarre.
Ich liebe es,
Gitarre.
Mit dir Interviews zu geben, weil man wird immer so gelobt.
Aber es ist zu Recht halt irgendwie so, weil wir loben uns gegenseitig nicht genug. Wir müssen es mehr
das
machen.
Das stimmt.
Weißt du, weil wenn ich mich selber lobe, ist es Hochmut. Aber wenn ich sage, dass du bist ein geiler Typ.
Ich finde deine neue Frisur extrem fresh.
Did you see? He said it, not me. Okay, listen, das ist ein Rubrik, das ist ein Rapid-Fire-Fragen-Session, okay? Ich stelle dir einfach zwei Optionen, du musst mir eins davon wählen, okay? Es ist super einfach.
Du machst das freiwillig, dieses Format, was wir in jedem Interview machen müssen.
Aber
du wahrscheinlich auch
ich habe die geschrieben, Also okay, ich umgehe halt die ganz blöde, einfache...
Kaffee oder Tee?
Nein. Rapid-Fire-Questions. Pasta oder Pizza? Nee, ehrlich, ich musste
Pasta.
Okay, Bier oder Wein?
Bier. Rosé, manchmal.
Beatles oder Blues Brothers?
Blues Brothers.
Ich dachte, das wäre schwer gekommen. Mhm. Okay. Klassik oder Jazz?
Klassik.
I love you more. Ehrlichkeit oder Höflichkeit?
Es kommt drauf an, aber nee, ich darf nur kurz, ne?
Ja.
Ehrlichkeit.
Ich kann auch nicht lügen.
Doch, wir können lügen.
Ich nicht.
I know you can.
You want me to?
No.
Okay, aber ich kann das überhaupt nicht. Also ganz ehrlich, so oft, wie ich an der Zoll irgendwie so gestanden bin.
Ach
so,
ja.
Also wenn jemand mich fragt...
Naja, aber du weißt genau, diese Situation, Veranstalter nach dem Konzert steht bei dir.
Mm.
I know you can.
No. Nicht nur das, aber meine Mutter, hier ist die absolute Test gewesen. Meine Mutter kam rein mit so einem Beehive, so diese Amy Winehouse-Haar, ne? Stunden hat sie gebraucht, um das zu machen. Kam sie rein und sagt, Ray, wie findest du meine Haare? Ich war halt komisch, finde ich nicht gut. Die Schwestern sind alle auf mich gesprungen, alle haben gehauen. Und meine Mutter hat gesagt halt, nein, Ehrlichkeit über Höflichkeit.
Aber danach hat sie dir auch eine gefolgt. Ah,
natürlich. Bitte. Ich stand draußen in dem Garten im Regen für 3 Stunden danach. Aber Berlin oder Bodensee?
Berlin.
Bist du eher Großstadt als Landei?
Nein. Aber ich krieg zu Hause Ärger, wenn ich nicht Berlin sage.
Okay. Mhm. Okay. Na. Okay, ich habe jetzt wieso hier ein paar Zitate von dir, die ich auch super fand.
Okay.
Und ich wollte. Nee, es ist, aber wenn man Recherche macht.
Aus dem Text.
Nee, nicht aus dem Text, nee, weil das wäre so leicht, weil da hast du viel Zeit, du benachst bei einem Interview, manchmal sagt man einfach irgendwas und denkst halt, okay, habe ich das, man hat ganz viele Weisheiten, die man dann später vergisst.
Okay.
Jetzt bringe ich dir wieder ein, ich weiß mittlerweile, dass ich okay bin, wie ich bin.
Ob ich das gesagt habe oder nicht?
Nee, das weiß ich, dass du es gesagt hast. Also, es war kein Spiel. Das ist, aber meine Frage an dir ist halt, wie lange hast du gebraucht, um in diese Phase zu kommen?
Ja, die Phrasen, die ich sage und die Sachen, die ich in meinem Song singe, sind nicht die Sachen, die ich in Realität bin. Es sind die Sachen, die ich in Realität mir oft wünsche, dass ich wäre. Ich glaube, es gibt Situationen, wo ich sage, ich bin fein damit zu wissen, wer ich bin. Aber die Realität ist, dass ich häufig morgens aufwache und denke, es müsste alles besser sein.
Ja, aber du bist so hart mit dir selber. Ich habe das gemerkt, erste Mal, wie wir uns gesehen haben. Ich war halt, warum ist das so mit sich selber so hart? Und du warst halt, ich fand die erste Shows auch, wo ich gemerkt habe, du wolltest alles sehen, alles wissen, alles kontrollieren. Und ich meine, du kamst wirklich die Treppen hoch in die Musikindustrie. Also du bist vom studierten Musiker ins Backliner von großen Bands, auf Tour gewesen, gearbeitet und dann Sänger, irgendwie so deine eigene Band. Und ich habe gemerkt, du wolltest es alles perfekt machen. Und ich hatte einfach nur die Erfahrung, da ist nichts perfekt. Mhm. Ich kann hoffen, wenn es gut läuft. Und wenn es gut läuft, genießt man das. Wenn es nicht gut läuft, dann hat man irgendwie die Erfahrung oder der Wille, da durchzuziehen.
Die Erfahrung habe ich damals nicht gehabt.
Nee.
Aber also ich glaube ehrlicherweise auch, dass mich das damals trotzdem auch dahin gebracht hat, wo ich war.
Ja.
Und klar. Dass irgendwie das auch von meinem Vater, mit dem ich groß geworden bin, so war, ey, du musst immer alles tun. Ja. Du musst immer fleißig sein. Du musst immer versuchen, auch alles zu verstehen.
Das ist aber viel.
Das ist viel, definitiv. Ja. So, aber ich habe mir damals immer gesagt, ey, am Ende des Tages, kein Fußballprofi geht auf den Platz, ohne sich vorher warm gemacht zu haben. Weißt du, die trainieren die ganze Woche dafür, dass sie dann aufs Spielfeld gehen und das beste Spiel machen, was sie haben.
Aber meine Meinung dazu ist halt, manchmal sind die Fußballspiele so trainiert, dass die leichte Verletzung macht die kaputt.
Na, okay, das verstehe ich. Aber das war damals das Ding. Und was ich, glaube ich, ein bisschen übersehen habe, zum Glück nicht so sehr in der Musik, finde ich, im Nachhinein zum Glück, ist diese Leichtigkeit und auch diese Imperfektion als Perfektion zu sehen. Ich hatte damals irrsinnige Angst davor, dass irgendwie die PA ausfällt, dass auf dem Konzert irgendwie auf einmal ich nicht mehr hörbar bin. Und was macht man denn dann? Oder dann ist ja dieses Perfekte nicht mehr da.
Ja.
Ich weiß mittlerweile, dass mir nichts Besseres passieren kann, als dass die PA ausfällt, weil das der Moment ist, wo alle merken, ach du Scheiße, was macht er denn jetzt?
Ja.
Now is the time to shine. So. Also ich glaube, das ist so. Aber das sind alles Dinge, ich finde das eigentlich schön. Ich finde das schön, dass du dich immer wieder neu findest. Deswegen glaube ich nur, dass dieser Satz immer weiter geschrieben werden muss.
Hm.
Weißt du, dass ich fein bin mit dem, wer ich bin?
Es ist so, vielleicht ist es ein Kreisel, wo man ankommt. Ist glücklich,
wenn du
dass
zu locker
da
bist, merkst du musst wieder mal ein bisschen was tun.
Nee, aber du entwickelst dich natürlich als Person und dessen kommt alles mit, irgendwie so das Wollen, das Sein und das Nichtsein.
Ja.
Und dann gehst du in diesen Kreisel und dann irgendwann kommst du wieder an und sagst halt, so wie ich jetzt bin, bin ich zufrieden. Und dann kannst du einfach dann wieder.
Aber du, also ich habe großen Respekt davor, aber ich hatte früher immer das Gefühl, wenn Leute mir sagen, ich bin angekommen, so.
Ja.
Dann kann man irgendwie auch Feierabend machen.
Ja, das ist nicht meins. Also deswegen.
Genau. Ich glaube, dass man sich immer wieder neu reflektiert, ist gut.
Aber, ich meine, da gibt's halt verschiedene Ebenen. Das Leben, die du führst oder der Person, die du bist halt irgendwie so. Also ich bin in mir mit all meinen Fehler zufrieden. Ich bin nicht angekommen. Ich bin immer noch auf dem Weg. Meine Fehler, ganz ehrlich, die sind so häufig und so viel, kannst du nicht weggucken. So würde ich vor die Himmelen stehen
und
sagen,
wenn ich so viele Fehler machen würde, wäre ich damit auch lieber zufrieden.
Das sind meine Stärken, hey. Meine Fehler sind meine Stärken. Ich finde irgendwie so Sätze wie, if you're not failing, you're not trying. Ich liebe sowas. Also ich meine, hinfallen ist eigentlich so, sind die Narben, die verstärken dich. Irgendwie so. Und so blöd, wie es klingt. Und ich meine nicht, dass wir alle hinfallen müssen, aber wenn du hinfallst.
Der Fakt ist, dass wir alle hinfallen.
Hm.
Und ich glaube, das musst du auch lernen dürfen. So ich glaube, dass ich damals zum Glück nicht so war, dass ich so getan hätte, als ob ich alles weiß.
Ja.
Es war nur so, dass ich das Gefühl hatte, ich muss hier alles geben, um eine Chance zu bekommen.
Ich hatte eher das Gefühl, du wolltest halt wahrgenommen. Und war, aber wir haben dich alle wahrgenommen, aber wir fanden es halt dann manchmal witzig, wie du das übertrieben uns gezeigt hast. Wir dachten halt, ey, Alter, wir verstehen dich. Du bist ein grandioser Musiker, schreibst Hammerlieder. Also, das ist okay.
Ich brauchte mehr Anerkennung.
Nee, aber okay, jetzt, wir sind bei Zitat Nummer 2, die ich auch liebe. Nur an Weihnachten rum habe ich das Gefühl, dass mein Handy mit bestem Gewissen aus sein darf, von niemandem in die Branche reiper bist. Ist Weihnachten halt so dein Jahreszeit? Ist dein Lieblingsjahreszeit?
es ist zu dem geworden in meiner Familie. Also aus meiner ursprünglichen Elternfamilie, sage ich mal, war Weihnachten immer underrated und irgendwie, das war natürlich wichtig, man kommt zusammen, es war nie so dieses 4 Wochen vorher freut sich die ganze Familie auf Weihnachten, so, was jetzt der Fall ist. Und weißt du, was ich schön finde? Ich lasse langsam los. Ich weiß, es ging los mit dem Westfalenstadion.
Mhm.
Die machen ein Weihnachtssing.
Ja.
Und ich habe meiner Freundin gesagt, guck mal hier, die haben mich angefragt zum Weihnachtssing, so never ever mäßig. Und sie so, ja, geil, das machst du. Und ich war so, oh shit.
Und du hast gesagt, okay, wenn du das sagst, dann
ja, ich war halt total frisch verliebt und war so, ja, na klar.
Das ist das leichteste Leben, absolut.
Und ich habe mich in dieses Westfalenstadion gesetzt und habe mich an mein Klavier gesetzt mit 80.000 Leuten und habe Weihnachtslieder gesungen. So, das hättest du mich 5 Monate vorher gefragt, hätte ich mich niemals gesehen. Und ich muss sagen, es ist eigentlich schön, dieses Spiel auch zu spielen, sich Zeit zu nehmen, zu kochen für die Familie, diese aufgeregten Augen zu sehen, kleinen Augen zu sehen, die sich auf Weihnachten freuen, auf den Weihnachtsmarkt.
Aber sagen die ehrlich, dass dein Essen gut ist oder ist es eher so schön, dass du dabei bist?
Es ist, da kommt wieder der alte Jurist rein, der natürlich Perfektionist ist.
Okay.
Also ich mache ein Weihnachtsessen Übung. Vorab, am Wochenende. Nicht das Gleiche, aber schon mal so die Klöße und den Rotkohl. Weil du kannst in Rotkohl so viel reinmachen. Du kannst Marmelade reinmachen, Apfel reinmachen, Birne reinmachen. Es muss ja so süß. Und wichtig ist, dass der ganz, ganz lange zieht.
Natürlich. Ja, ja, aber ich meine, das ist übrigens, wenn der Jurist mich fragt, hey, kann ich den Proberaum haben?
Ja,
dann ist es halt für 3 Wochen oder 4 Wochen. Ich denke, was probt er eigentlich? Aber du bist eigentlich so fast dieser Perfektionist. Aber jetzt, hier ist die
Frage. Aber das war damals, das war 2017, 2018, ist das stimmt. Das ist nicht mehr so.
Ach, ich freue mich für
dich. Nein, wirklich, das ist, ich glaube, dass meine Band hält mich, glaube ich, für schizophren aktuell.
Okay.
Deswegen diese Pause. Und nach dieser Pause, das ganze Album, nie und nimmer hätte ich vorher gesagt, lass uns live zusammen einspielen. Lass uns alle Fehler irgendwie drauf lassen. Weil es kam diese KI-Geschichte, kennst du?
Klar.
Sicherlich auch. Mir hat jemand einen Song gezeigt und ich konnte nicht sagen, also ich bin nicht drauf, es gibt viel mittelmäßige Musik, aber ich habe nicht gecheckt, dass das in 2 Sekunden computergeneriert war, als Profimusiker. Und das hat mich irgendwie, das hat mich umgehauen. Und ich habe gedacht, wir müssen ein Album machen, was eine KI nicht kann.
Okay.
Imperfektion.
Das salutiere ich so sehr. Weil ich habe eigentlich Angst vor nichts, das sage ich immer halt, um einfach das wegzuschieben. Und das hat auch mit meinem Glauben zu tun halt irgendwie so. Aber diese Gedanken halt, was so KI und was es alles könnte, ich finde tatsächlich, die Imperfektion der Menschheit ist eigentlich unsere schönste Seite. Und
unsere schlechteste.
Nee, ich meine, Imperfektion ist halt irgendwie so ein alter Oma läuft die Straße lang und alle gucken sie an und denken halt, wie schön, und dann furzt sie. Weißt du? Und du denkst halt, perfekter Moment.
Ich hab mich gefragt, wo geht das hin?
Und das ist der perfekte Moment und alle lachen, wir gehen weiter und denkst halt, ja, genau so muss das Leben sein. Lass uns nicht irgendwie so in das Spiral, irgendwie so das KI irgendwie so gehen, das tiefe.
Nein, aber das ist das, ich glaube, das ist nur zu erklären, warum diese Imperfektion für mich und warum die mich für schizophren halten, ist wirklich, wir haben immer vorher ein Gathering, also vor jeder Show, und das war wirklich 2017, 2018 als zweite Album, dieses Emanzipieren vom Pop, zeigen, wie gut wir sind, war es immer so, okay Leute, wir gehen jetzt raus und wir machen so, und jetzt sage ich wirklich einfach, Leute, wenn wir uns heute auf der Bühne begegnen, so, dann möchte ich euch sehen und nicht das hier sehen, dieses it's so cool und so, sondern ich möchte euch in echt sehen, so. Und mir ist scheißegal, was passiert, weil ich weiß, aber ich weiß auch tiefst im Inneren, dass wir so gut sind, dass ich gar nicht mehr auf diese Sache achten muss. Und das war damals noch nicht so.
Okay.
Das war nicht, dass wir damals schlechter waren, aber wir wussten noch nicht so, dass wir jede Sache können.
Du bist auch bekannt in die Industrie halt irgendwie so bei Musiker, dass du nimmst die Zeit, um so gut zu sein, dass du wirklich, dass es so natürlich aussieht. Und du kannst nur natürlich auf der Bühne aussehen, wenn du geprobt hast. Wenn du wirklich halt loslassen kannst. Also es ist eine ganz andere Art, als jemand auf die Bühne kommt und zittert.
Nimm mal einen Arzt meinetwegen. Ja? Wenn du einen Arzt-Surgery hast und du hast irgendwie jemanden, der 2 Jahre das macht, dann willst du nicht, dass der am Abend vorher irgendwie sich nicht vorbereitet hat. Dann möchtest du gerne, dass er erstmal so, du brauchst eine Erfahrung. Du musst auch erstmal wissen, okay, das ist natürlich nicht vergleichbar. Wir operieren nicht am offenen Herzen. So.
Ich habe nur gerade gedacht.
Aber trotzdem, das war damals so in meinem Gedanken, dass wir einfach gucken müssen, dass wir gut vorbereitet sind, dass wir niemanden auf die Nerven gehen. Zum Beispiel, ich war vorher Backliner, wir durften bei dir spielen. Und für mich gab es nichts Schlimmeres als die Bands, die mit ganz viel Einzelkram hinkam und dann hast du diesen sogenannten Changeover, für alle, die das nicht wissen, was das ist, dann kommt der Main Act und du hast eigentlich sollst du nicht stören im Idealfall. Ja. So, du darfst zwar spielen, aber du sollst auch nicht stören. Du sollst nicht eine halbe Stunde deine Kabel zusammensuchen, das muss schnell gehen.
Ja.
Und so. Und solche Sachen, das war mir voll wichtig, dass wir keine Fehler machen, sondern dass wir unsere Chancen nutzen dürfen.
Aber ich freue mich, also alles, was du mir sagst im Moment, irgendwie so, gib mir das Gefühl, dass du die Ruhe in dich gefunden hast, durch hart gegangen, harte Zeiten gegangen, aber irgendwie so in dir selber gemerkt, dass das nicht dir gut tut, irgendwie so diese Anstrengung. Und dass die Freude und der Liebe und der, glücklich zu sein, gibt so viel mehr. Und es muss nicht heißen, dass man schlecht spielt, es meint nur, dass man mehr davon bekommt, wenn man gut spielt.
Aber du kennst das doch bestimmt auch, also wir kennen uns jetzt ein paar Jahre, wir sehen uns immer jetzt nicht mehr jeden Tag, aber wir sehen uns ab und an. Und du hast doch trotzdem immer wieder Momente, wo alte Muster immer wieder kommen.
Ja.
Wo man einfach gegen anarbeiten muss. So. Deswegen, ich tue mich so schwer damit zu sagen, ja, ich habe jetzt die Erkenntnis, dass das so ist.
Ja, okay.
Ich bin jetzt gerade in diesem Moment so, dass ich glaube, das ist gerade das Beste, was ich für mich und für mein Team sein kann. Und auch das Beste, was ich für meine Musik sein kann.
Ich finde auch, ich freue mich, also jetzt will ich ein Konzert von dir sehen und jetzt will ich dein Album nochmal hören. Also nee, weil das, du empathst, du gibst halt irgendwie so ein Gefühl und das gefällt mir und ich sehe halt die Transformation und
Boss-Transformation haben viele Leute gesagt, gell? Also ich sitze hier heute nicht ohne Grund im Unterhemd, ich habe lange trainiert für diese Sendung.
Ey, bitte, und weißt du was, das ist auch richtig so. Okay, so listen, jetzt machen wir jetzt The Songs. Wir haben dich einen Fragenbogen geschickt mit verschiedenen Songs, die eine Rolle in deinem Leben spielen. Und
Hab ich die beantwortet?
Du hast die beantwortet, das ist wahnsinnig. Ich sehe deinen Fingerabdruck. Also, und wir würden die erstmal hören und dann würden wir kurz darüber reden. Okay. Also mein erster Ohrwurm war Breakfast at Tiffany's from Deep Blue Something. Let's have a quick listen. Still I know you just don't care. And I said, what about breakfast at Tiffany's? She said, I think I remember the film. And as I recall, I think we both kind of liked it. And I said, well, that's the one thing we got. Is this kind of typische Pop-Song.
No.
Und es sind ganz viele Lyrics auch.
Und ich könnte sie dir nicht vorsingen.
Ehrlich?
Nein.
Das Schlagzeug. Was ist das Schlagzeug? Deswegen?
Ja, ich habe Schlagzeug gespielt. Und das war so Bravo-Hits-Zeiten, wo das noch ganz wichtig war. Und ich bei meinem großen Cousin immer diese Bravo-Hits gehört habe.
Ja.
Und es lief natürlich überall im Radio. Und ich finde es auch jetzt noch, das ist ein Sound, der ist, also klar, Oasis-mäßig noch so ein bisschen. So, das gab es damals irgendwie alles, aber der ist unique. Weißt du, der Song ist so unique.
Der Song ist auf jeden Fall unique.
Die Snare-Sound ist unique.
Ah, kann man, yeah. I mean, it's
my brain. Der hat noch denselben Snare-Sound, aber ansonsten ist es.
Ja, natürlich. Aber die Frage ist aber, das finde ich super spannend natürlich, dann ist dein Zugang zu deinem Lieblings-Ohrwurm nicht irgendwie so der Melodie tatsächlich, aber der Schlagzeug.
Als Kind damals, ja.
Ich meine, wenn ich denke an Lyrics halt, irgendwie so, welche Lyric, weil ich fand so ein Refrain, so viel, ganz viele Wörter und trotzdem jeder hat mitgesungen.
Aber das war ja Kindzeit. Für dich ist das nicht verständlich. Klar, du bist in Irland groß geworden, aber für mich war das so Englisch, keine Ahnung.
Ja. Aber deswegen habe ich gedacht, weil das ist viel Wörter, aber das macht jetzt Sinn, wenn du mir sagst halt irgendwie so, es war eher der Schlagzeug.
Dieses ganze Ding und irgendwie, Breakfast at Tiffany vielleicht, aber ich wusste nicht mal, was Breakfast wäre. Ich wusste auch nicht, was das Tiffany's gewesen wäre oder sowas. Weißt du,
was ist dein Lieblingslyric, die du geschrieben hast?
Von meinen Liedern?
Ja.
Von insgesamt ein Song? Oder eine Zeile?
Ich glaube, die neuesten Lieder sind immer die...
Nee, das ist so, das ist mir zu...
Zu einfach?
Nee, das ist nicht zu einfach, sondern das ist zu Promotion-like. So, ich glaube, ich habe in Steine eine Zeile, die heißt, ich kann nicht für dich fallen, aber ich kann dich auffangen.
Kann nicht für dich fallen, doch ich kann dich auffangen.
Und ich finde, in all meinen Songs geht es immer irgendwie um Hoffnung.
Mhm.
Und das war schon immer so.
Ja.
Und das meine ich mit, ich glaube, vieles von dem ist eigentlich auch irgendwie, auch wenn ich es nie zugeben würde, wir sind jetzt Freunde heute hier, irgendwie, ich habe das mal gehasst, wenn du sagst, schreibst du Songs als Therapie. Aber ja, irgendwie ist es das, woran ich glauben will.
Klar.
So. Und wenn jemand in einer richtigen, schwierigen Situation ist, dann zu sagen, ey, es wird alles wieder so. Oder du musst, das ist Bullshit. Du musst durch diese Momente, wenn jemand geht, musst du da durch. Und zwar alleine. Da kann niemand anders deine Hand halten vielleicht. Aber du musst alleine dadurch sein. Aber durch dieses tiefe Gefühl. Trotzdem gibt es Menschen, die dich auffangen können.
Mhm.
Fallen musst du alleine, aber es gibt Leute, die dich auffangen können. Und das fand ich irgendwie...
Ist schon eine Perspektive. Ich weiß nicht, ich glaube halt irgendwie so als Vater, irgendwie so bin ich schon... So versuche ich halt genau das zu sagen, du musst nicht alleine. Aber ich meine, da ist Dinge, die du alleine durchmachen musst.
Absolut, also das ist, was Teil, ich meine.
Ja, aber das,
also wenn Oma stirbt als Vater,
ja, okay,
dann ist das natürlich dein Moment, wo du primär durchgehst. Aber wenn du ein Kind hast, bist du in charge. So, und trotzdem muss er das fühlen oder sie.
Ich bin auf jeden Fall deiner Meinung, dass man seine oder ihre Emotionen nicht verstecken sollte oder suppressen sollte.
Sowieso,
man, ich finde irgendwie so raus damit und in dem Moment. Und es sollte auch wichtig sein, wenn du das machst und nicht für jede Sache. Aber dann lernt man halt, finde ich, weil als ich aufgewachsen bin, war Weinen für Jungs ein absoluter No-No. Also dann wärst du halt sowas vom cancelled, weil du einfach gerade offen nicht geweint hättest, Mann oder Junge. Und da muss ich das schon antrainieren, ein bisschen halt, dass ich damit okay bin und umgehe.
Aber machst du es?
Selten.
Das ist das Komische, bei mir ist das auch so. Wir haben ja echt viele Themen, finde ich. Wenn du überlegst, Mitte der 90er Jahre ist erst Homosexualität beispielsweise in Deutschland nicht mehr strafbar gewesen.
Ja.
Absurd. Es gibt so viele Themen, die wir jetzt in den letzten Jahren immer mehr für normal empfinden, dass die so sind.
Aber so weit wie Irland ist zum Beispiel, als ich in University war, wurde ich verhaftet, weil ich Kondome halt irgendwie so einen Kondomautomat irgendwie so aufgebaut
habe. Ja, ihr habt noch ein bisschen länger Struggle gehabt. So.
Aber dafür sind wir jetzt sehr, sehr weit. Aber
auf jeden Fall, was ich sagen will, ist einfach nur, ich glaube, dass das trotzdem, wir sind beide, glaube ich, damit okay, dass Männer weinen dürfen. Und trotzdem haben wir es irgendwie... Nicht gelernt, so, dass wir es machen können. Ich rede in jedem meiner Songs darüber, Emotionen zu zeigen.
Ja.
Und wenn ich aber ich bin, nicht in meinen Songs, sondern ich.
Ja. Aber dann würde ich sagen, halt stimmt es auch. Du bearbeitest halt deine Emotionen durch deine Lieder. Weißt du, du
zumindest auch. Ja. Mehr als ich zugeben wollte.
Ja, ja, aber I think it's the beautiful gift. So, wir haben dann auch das nächste Lied. Mein Lieblings-Breakup-Song. Du hast für deinen Lieblings-Breakup-Song The Verve, Bittersweet Symphony, eine der besten Songs of all fucking
Thank
time.
Thank you so much.
Absolutely.
Cause it's a bittersweet symphony that's live. Trying to make ends meet.
Aber, muss man auch sagen, haben die Auftakt irgendwie so from Rolling Stones geklaut. Irgendwie so, haben die...
Ist mir scheißegal.
Warte. Also Fakt ist, wo ich hin will, ist das, also du bist der Sänger, also Richard Ashcroft kommt auf die Bühne, da. Und dann irgendwann kommt halt der Manager von Rolling Stones, Axel Klein, glaube ich, oder Klein, auf jeden Fall mit Nachname.
Irgendwas mit Klein.
Und der hat gesagt halt, dürft ihr nicht, Geld hier. Und dann haben die Rolling Stones alle Royalties, alle Gelder, die dieses Lied erworben hat die Rolling Stones bekommen, weil die es genommen haben ohne Erlaubnis. Aber Fakt ist, als der Klein gestorben ist, der Manager, haben die Rolling Stones die ganze Rechte an Richard Ashcroft zurückgegeben.
And now what?
Now meine Frage ist, ist das Lied mehr wichtig als der Erfolg?
Wow. Die Frage habe ich nicht kommen sehen.
That's why it's my show.
Von Bittersweet oder von generell?
Ich glaube generell.
Ich glaube, der Song ist immer mehr wichtig als, also das kann ich dir jetzt hier sagen.
Mm.
Aber wenn du keinen Erfolg hast, ist Erfolg natürlich auch wichtig.
Mm.
das ist leider die traurige Wahrheit, zumindest am Pop-Business im weitesten Sinne, weil Pop ist populär und wenn es nicht erfolgreich ist, ist es nicht populär. Insofern ist das schon wichtig.
Ist aber ein spannender Gedanken, finde ich.
Ja, ich als durch und durch Musiker, so das nehme ich gerne an, dieses Kompliment, würde sagen, der Song ist immer der wichtigste.
Okay, Chapeau. Ich kenne nur mein Beispiel, weil das einmal, also ich habe ein Lied, das heißt Be Angeled. Und das war so die Hymne von The Love Parade damals. Und ich habe das nicht geschrieben. Und aber das würde heißen dann, dass ich nicht beteiligt würde an alles, was es erworben hätte. Und es war ein Riesenhit. Es war der Nummer 1 im Radio, der in diesem Jahr habe ich live bei der Love Parade damals gespielt. Aber beim Songwriting, also zumindest als das Lied zu mir angekommen ist, haben wir gesagt, wir wollen, dass du das singst. Du kannst die Texte ändern, wenn du willst, dann kannst du einen Teil davon haben. Also dann willst du mitverdienen. Und ich habe den Laptop aufgemacht und ich habe das Lied angehört und den Text vor mir gehabt und ich war verschiedene Ideen. Und dann habe ich einfach den Laptop zugeklappt und gesagt, das Lied ist genial. Und
wenn
ich, ich war einfach gut, das Song. Und natürlich ist es manchmal blöd, wenn du das singst, ein Riesenerfolg und es ist halt eine Top 10 und du denkst halt, ja, schön. Aber wir sind die gleiche Meinung da. Ich komme jetzt zu auch dein erste CD. Das fand ich, von der Liste von Liedern, die du mir geschickt hast, fand ich genial.
Ah, okay.
Und ich sag's dir halt warum, da gibt's halt ein paar Wege, wo ich, also ich habe das nicht mit Ersthand erlebt. Ich habe das so ein bisschen undercover entdeckt.
Wie alt warst du?
Ich war in University, da war ich schon 22, glaube ich. Und ich meine, natürlich jeder kennt den Blues Brothers. Und jeder weiß halt, was das ist für Musik, aber ich kannte das nicht. Ich bin vom Land in Irland. Also wirklich so, wir hatten eine Straße, wir waren auch stolz drauf. Und, und dann sind wir nach Dublin gegangen und da habe ich, da war eine Kino in der Straße, wo ich gewohnt hat, in kleine Viertel. Und dann sind wir immer Freitagabends nach der Kneipe, nach University, sind wir dann dahin gegangen, weil die immer Blues Brothers am Freitag gespielt haben. Und dann haben wir einfach der ganze Film und immer aufgestanden und mitgesungen. Und natürlich waren wir leicht geölt halt irgendwie so davor und es haben weiter gemacht. Aber wo hast du das für dich entdeckt? Du warst auch auf dem Land.
Ich war auch auf dem Land, genau, mit 5 Jahren. Ich war ein bisschen jünger als du. Und ich wusste schon, dass man immer eine halbe Schachtel Zigaretten und einen halbvollen Tank braucht. Und Sonnenbrillen natürlich. Und mein Vater, ich bin mit meinem Vater groß geworden.
Aber kein Feuerzeug.
Kaugummi-Zigaretten. Yeah. Nee, auf jeden Fall hat er mir so ein paar, haben wir natürlich oft so am Wochenende, wenn er nicht Dienst hatte, haben wir Musik gehört. Unter anderem Blues Brothers und dann hatte ich gesagt, komm, wir gucken diesen Film. Und ich habe nichts kapiert von diesem Film, außer, dass man, wenn man gemeinsam Musik macht und die Band zusammenbringt und alle diese Visionen haben, man sehr, sehr viele Menschen in sehr positiver Art und Weise erreichen kann und zusammenbringt.
Aber ich meine, diese Band, come on.
Ich hatte keine Ahnung, dass das die fucking Weltstars sind.
Absolut.
Für mich waren das einfach Schauspieler.
Ich weiß. Und das war das Ding. Für mich auch natürlich. Ja. Ich meine, ich habe nicht Funk oder Jazz oder Soul irgendwie so in meinen Sammlungen gehabt. Irgendwie so. Und ich war auch nicht der lese alles durch. Ich war halt nur hören und genießen. Ja. Aber dann siehst du, wenn du noch später diese Cover anschaust und wer da krass, mitgespielt hat. Und ich meine, Aretha Franklin, Ray Charles, James Brown. Ich meine, die waren alle in diesem Film. Und dann John Belushi und Dan Aykroyd. My favorite actor Dan Aykroyd von dieser Zeit irgendwie so. Und ich habe das Gefühl manchmal, wenn ich dich sehe, da gibt's ein End von diesem Film, so wo die sind im Theater und die Polizei sind überall und dann kommt halt dieser nächste Song Everybody Needs Somebody und ich liebe es einfach und ich habe das Gefühl, wenn du auf der Bühne bist, bist du auch genauso. Du bringst diese ganze Publikum zusammen. No. Und dann ist
und die Polizei.
Und die Polizei. Aber jetzt hören wir erstmal da rein.
Everybody needs somebody. Everybody needs somebody to love. Someone to love.
Someone to love.
Sweetheart to miss.
Sweetheart to miss.
Sugar to kiss.
Sugar to kiss.
Aber das ist so witzig, weil The Blues Brothers war für mich, ich habe immer noch dieses Gefühl, in einen Raum zu kommen, wo du diese Band hast und es ist halt unerwartet, wie gut diese Band ist. Und dann kommen irgendwie so Leute hin und dann auf einmal fängt die Band an zu spielen. Ich habe das in meiner Jugend in Irland in kleine Dörfer in einer Kneipe und dann hat die Band angefangen und wir waren alle hin und weg. I mean, das ist immer noch leicht mein Traum, das zu machen. Ja. Irgendwie so, weißt du, weil ich liebe mein Leben und wie ich das mache, aber ich will das auch.
Du möchtest auch endlich wieder vor Leuten spielen, die dich mit Flaschen bewerfen und am Ende musst du die Rechnung ist, dass du zwei Kästen Bier getrunken hast und dass du bitte was bezahlen sollst.
Was ich damit sagen will, ist, aber ich habe Erinnerungen, die ich auch wieder leben will. Halt irgendwie so wenn du über deine Jugend denkst, halt irgendwie so, wo willst du jetzt hin?
Ja, es ist erstaunlich viel. Ich glaube auch, das wird unser Leben lang so bleiben. Erstaunlich viel sind die Sehnsüchte unserer Jugend, die dann doch immer wieder die Go-To-Guides sind.
Und ich meine, wenn du jetzt ein Album rausbringst, weil wir sind Albumkünstler und stecken sehr viel Arbeit da drin. Wieso, was ist der Moment, wenn du das Gefühl hast, es hat sich gelohnt? Hast du diesen Moment schon erlebt mit diesem Album oder hast du das vor? Ist es der Tour? Was genau? Wo ist der Moment, wo du sagst halt, I'm so happy I did it?
Ich glaube, das ist eine Schwäche von mir. Ich glaube, das habe ich nicht.
Okay.
Mhm. Ich kann dir sagen, ich hab drei Echos gewonnen, wie du weißt. Und
ich habe eine übrigens, nur zur Info.
Und ich habe die Dinger in meine Sporttasche in Handtücher eingerollt, in den Nightliner reingegangen und dann ging die Hölle los am nächsten Morgen, weil es waren wirklich ungelogen so viele Interviews, die ich da gegeben habe. Ich bin nicht einmal in den Moment gekommen, dass ich gesagt habe, ich bin stolz auf mich. Ich bin glücklich mit dem, was ich da erreicht habe. Ganz im Gegenteil. Ich war immer mit jedem Erfolg eigentlich schon so, aber darf ich mich darüber überhaupt freuen, weil ich habe einfach nur Glück gehabt oder weißt du, so da drüben steht ein Rosé mit Imposter steht da drauf. Mhm. Es gibt das Imposter-Syndrom. Mhm. Das habe ich glaube ich nicht, aber ich bin irgendwie so, ich freue mich zu selten über Erfolge. Und dann gibt es aber diese Momente, wo ich nachts auf der Autobahn bin und irgendwie so eine kleine Stimme sagt, du könntest doch mal jetzt in das zweite Album reinhören oder sowas. Oder mit Conne zusammen. Und dann fahren wir und hören da rein. Und dann gibt es diese Momente, Jahre später, wo ich denke, oh, das war schon geil, dass wir das so gemacht haben. Yeah. Und auf einmal ist all das, was ich ja in Erinnerung habe, nämlich dieser Struggle von Analog und Erfolgsdruck und du kommst von einem wahnsinnig erfolgreichen ersten Album, du kannst das gar nicht stehen, du willst dich auch neu erfinden, willst eigentlich weg davon, aber gleichzeitig gleich erfolgreich sein. Mm. Das geht ja überhaupt nicht so im Nachhinein. Ja. Aber damals habe ich gedacht, das muss ich irgendwie so in deinen Hut zaubern. Ging nicht. Und jetzt höre ich mir sowas total gerne an. Und ich glaube, dass dieses neue Album wird auch wieder seine Zeit finden. Jetzt gerade bin ich noch zu sehr mittendrin in diesem Finalisierungsprozess und auch gerade im Suchprozess, wo meine Rolle in dieser neuen Welt ist, nach 4 Jahren. Wo alles gefühlt um TikTok sich dreht und um soziale Medien und gar nicht mehr so sehr, wie ich es gewohnt bin, ich gehe auf Radiotour und spiele meine Songs vor, dass ich, glaube ich, da gerade noch so am Suchen bin und das nicht so jetzt gerade sage, wie geil ist dieses Album. Aber es gibt diese Momente und für die bin ich sehr dankbar.
Wenn ich irgendwie so für dich sprechen kann, ich finde halt irgendwie so, das Ding ist, das, was du uns bescherst, ist wirklich halt so ein, weil Emotionen so immer auf deinen Lippen ist. Du hast so eine Nähe zur Emotion, dass du dich nicht davon scheust und du gibst uns diese Ruhe, die wir brauchen, um einfach unsere inneren Gefühle zu finden. Und dann du performst sie auch und lässt uns einfach frei fühlen mit unseren Emotionen. Und ich meine, ich glaube, dass vielleicht, was ich checke, ist halt, dass der Moment liegt bei so viel anderen. Mhm. Und deswegen bei dir nicht so nah, weil du gibst so viel. Was ich meine, derjenige, der gibt, ist auch dann manchmal leer.
Ja, aber ich krieg natürlich auch so viel, also du kennst das auch, ne, jetzt mache ich kurz mal die Rolle, die du eben gemacht hast, aber dieses nach den Konzerten, ich habe jetzt gerade auch ein Kinderklinik-Konzert gegeben.
Hab ich gesehen,
das war ein, Ray, du kannst es dir nicht vorstellen, diese Situation. Hm. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du in ein Einzelzimmer kommst, wo jemand ist, die nach der ersten Leukämieerkrankung beim ersten Konzert auf dein Konzert gegangen ist, diese Musik toll fand, wieder an Leukämie erkrankt und du gehst genau in dieses Zimmer rein.
Wow.
Und ich komme da rein und singe nur für diese Dame. Mm.
Und ich habe eigentlich nur gedacht, ey, ich habe einen traurigen Song gesungen, Steine, mit einer hoffnungsvollen Aussicht.
Ja.
Du bist nicht alleine, weil dich jemand liebt. Das Leben wirft Steine, paar schwere, paar leichte.
Und du bist nicht alleine, aber du gehst durch die schweren Zeiten, was ich dir eben erzählt habe.
Mhm.
Weil das ist genau das. Ich brauche hier nicht erzählen, das wird alles wieder gut, es wird alles wieder, you don't know.
Ja.
So. Und ich habe die ganze Zeit nur gedacht, weil natürlich jede Zeile in deinem Kopf eine andere Bedeutung bekommt, in dem Moment, wo du in zwei Augen guckst und dieser Mensch gezeichnet ist von dieser Krankheit.
Ja, ja.
Und ich habe die ganze Zeit gedacht, nicht weinen. Sie kriegt jeden Tag gespiegelt, dass sie schwer krank ist. Jetzt nicht. Jetzt geht es darum, dass sie Hoffnung hat. So. Und trotzdem hat sie mir danach irgendwie nochmal geschrieben und sich bedankt. Und all das, was das gibt, ist irgendwie, gibt mir so viel zurück. Natürlich gebe ich etwas, aber ich bekomme so viele Nachrichten, jeder von uns, jede von uns. Und es ist, ich finde, das gibt auch ganz viel zurück im Leben. So. Deswegen gebe ich vielleicht viel, aber das sind irgendwie die Momente, für die ich super dankbar bin. Und dann gibt es die Momente, wo du Erfolge hast, wo du irgendwie eine Schallplatte überreicht bekommst. Und in denen bin ich nicht gut. Also in dem bin ich so, dass ich sage, ja, ich freue mich dann für das Team und ich freue mich darüber, dass das Team das geschafft hat, aber ich sage dann nicht, ich habe diesen Pokal gewonnen, sondern wir.
Ich finde, so wie du bist, ist halt auch so, wie du sein sollst. Und das ist nicht blöd gesagt, weil ich meine, nee, ich find's gut. Da wo du bist, ist auch halt irgendwie so durch deine Ehrlichkeit mit dir selber und auch zu wissen halt, dass du nicht damit gut umgehst, aber auch da zu sein in den Zimmer, in dem Krankenhaus ist genauso wichtig. Und da ist man auch manchmal viel zu zerbrechlich, aber man lernt, sich selber zu kontrollieren, um einfach die Stärke weiterzugeben und nicht die Sympathy. Mhm. Und wir lernen die ganze Zeit, dass Musik so ein unglaubliches, magisches, heilender Faktor sein kann. Und oft ist man, weiß man, dass man nicht der Maker ist und mehr der Messenger. Mhm. Und ich glaube halt, das ist in den Rolle, die du spielst, halt irgendwie so, Rolle ist vielleicht der falsche Wort, aber ich finde auf die Bühne halt, das ist der Person, du bist, du bescherst uns, du gibst uns so viel, du bist berechtigerweise so erfolgreich. Und ich freue mich, dass du hier warst. Mich total sehr, weil wir sehen uns viel zu selten, sagen wir einfach so, weil wir proben zu viel. Und wenn ich im Proberaum, dann offensichtlich bist du auch nicht da. Wir tauschen, aber wir high-fiven uns auf dem beiden Eingang, wir sind so unser Proberaum. Aber jetzt singen wir, das Podcast heißt The Song You Picked For Me. Und jetzt freue ich mich total natürlich, weil wir singen ein Lied, die wir beide sehr, sehr lieben. Du wusstest nicht, aber ich sage es dir ganz ehrlich. Und wir singen es auch in die originale Key, weil ich das so tausendmal mit Chris Martin gesungen habe. Und jetzt freue ich mich umso mehr, das mit dir zu singen. And this is the scientist from Coldplay. Für euch zu Hause, ich sag halt, enjoy the song, enjoy the music. Vielen lieben Dank an mein beste Gäste, Joris. And I send you much love. And the song you picked for me, the scientist. Duet Unplugged number 2. Let's go.
Hier geht es direkt weiter im Gespräch. Die Live-Songs hört ihr an dieser Stelle exklusiv in der ARD-Audiothek.
Okay.
That was a rap, buddy.
Yeah. It's okay for you?
Ja, super, schön. Vielen, vielen Dank.
The songs you picked for me.
Hey, bevor du abschaltest, ganz wichtig, abonniert den Podcast. Am besten schickt ihr es gleich mal an eure beste Freund oder Freundin, wenn es natürlich euch gefallen hat. Darauf würde ich mich freuen. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Auf Wiedersehen. God bless. Bye bye.
Folgt dem Podcast jetzt, dann landen die neuen Folgen sofort in eurem Feed. Für Feedback und Gastwünsche schreibt uns einfach unter raygarvyshow@swr3.de. Und bevor ihr weiterskippt, gibt's jetzt noch einen Podcast-Tipp von uns.
Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Das ist 1+1, Freundschaft auf Zeit, ein Podcast von SWR3. Hier treffen sich einmal pro Woche zwei ziemlich bekannte Menschen und versuchen für einen Monat beste FreundInnen zu werden. Und nach einem Monat entscheidet sich's dann. Nummerntausch oder auf Nimmerwiedersehen? Wird's eine Freundschaft fürs Leben oder war's doch nur eine auf Zeit? Und bei uns im Podcast, da kommt dann schon das nächste Duo. 1 plus 1, Freundschaft auf Zeit, ist ein Podcast von SWR 3. Produktion mit Vergnügen. Das war die Ray Garvey Show, The Songs You Picked For Me. Ein Podcast von SWR 3, exklusiv produziert für die ARD Audiothek. Host Ray Garvey. Redaktion Stefanie Schäfer, Anna-Maria Hergt, Helena Stössel für SWR 3. Produktion SWR 3 und mit Vergnügen. Produktionsleitung Anna-Maria Hergt. Schnitt David Janus. Gästemanagement und Produktionskoordination Christina Gysi-Winkler und Lina Pritt-Bajorath. Außerdem beteiligt Jo Bischof-Berger, Sandra Herbsthofer, Lisa Golinski, Joe Garvey, Marc Bürkle.